Ja, seit einigen Wochen gehen wir wieder durch das Markus-Evangelium. Wir gehen da so fortlaufend durch, nachdem ich schon vor einigen Jahren damit mal begonnen hatte bei Markus 1, Vers 1. Dann immer mal wieder gab es eine Unterbrechung und andere Dinge. Und von Zeit zu Zeit setzen wir das so fort und wir sind inzwischen schon bei Markus 10 angelangt. Ein Vorteil dieses Ansatzes, ne, dass man mal sagt, okay, wir gehen jetzt mal so ein Buch oder einen längeren Abschnitt einfach mal durch, Abschnitt für Abschnitt fortlaufend, was da kommt. Ein Vorteil dieses Ansatzes ist, dass man eben auch zu Abschnitten und Themen kommt, die man sich als Prediger vielleicht nicht so rausgesucht hätte. Und so einen Abschnitt haben wir heute vor uns. Es geht nämlich in diesem Abschnitt Markus 10, 1 bis 12 um Ehe und Ehescheidung. Das ist kein so ganz leichtes Thema und es ist auch nicht in jeder Hinsicht so erquicklich, aber es ist doch wichtig. Es ist doch ein wichtiges Thema. Eigentlich ist Ehe ein Top-Thema. Nach wie vor. Ich habe mal geschaut, also nach wie vor sind allen Unkenrufen zum Trotz sind über 60% aller Erwachsenen in Deutschland sind verheiratet. Das ist also schon ziemlich viel. Immer noch. Und viele Menschen halten auch Ehe immer noch für ein erstrebenswertes Lebensmodell. Insofern ist das doch mal Grund genug, sich damit zu beschäftigen, was Jesus eigentlich sagt zu diesem Thema Ehe. Also ich lese uns mal Markus 10, Vers 1 bis 12. Und er machte sich auf und kam von dort in das Gebiet von Judäa und jenseits des Jordans. Und abermals lief das Volk in Scharen bei ihm zusammen, und wie es seine Gewohnheit war, lehrte er sie abermals. Und Pharisäer traten zu ihm und fragten ihn, ob ein Mann sich scheiden dürfe von seiner Frau. Und sie versuchten ihn damit. Er antwortete aber und sprach zu ihnen, was hat euch Mose geboten? Sie sprachen, Mose hat zugelassen, einen Scheidebrief zu schreiben und sich zu scheiden. Jesus aber sprach zu ihnen, um eures Herzens Härte willen hat er euch dieses Gebot geschrieben. Aber von Beginn der Schöpfung an hat Gott sie geschaffen als Mann und Frau. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird an seiner Frau hängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und daheim fragten ihn abermals seine Jünger danach, und er sprach zu ihnen, wer sich scheidet von seiner Frau und heiratet eine andere, der bricht ihr gegenüber die Ehe. Und wenn sich eine Frau scheidet von ihrem Mann und heiratet einen anderen, bricht sie ihre Ehe. Vielleicht mal ein paar kurze Worte noch so zur Situation, dass wir das ein bisschen einordnen können. Also die Pharisäer sind hier ja der Anlass, sie fragen Jesus nach diesem Thema und sie fragen Jesus nicht nach diesem Thema, weil sie einen Ratschlag bräuchten, weil sie seine Hilfe in Anspruch nehmen wollten bei diesem Thema. Nein, sie hatten schon ihre Meinung und sie vertraten bei diesem Thema eine ziemlich liberale Auffassung. Ihnen ging es aber gar nicht um die Sache. Nein, wie so oft, so wollen sie auch hier Jesus aufs Glatteis locken. Sie wollen ihn reizen zu einer unüberlegten Äußerung, damit sie endlich was gegen ihn in der Hand haben. Sie versuchten ihn, heißt es hier ja. Wenn wir jetzt über dieses Thema nachdenken, dann können wir da auch so ganz unterschiedliche Haltungen haben oder mit unterschiedlichen Haltungen da herangehen. Ich wünsche uns, dass wir nicht mit so einer Haltung da rangehen, so sachlich, nüchtern, distanziert, dass wir denken, okay, das ist mal eine interessante Fragestellung, ein interessantes ethisches Thema, das können wir jetzt mal klären, wann darf man sich denn eigentlich scheiden lassen? Oder dass wir vielleicht im Hintergrund noch irgendwelche unpassenden Überlegungen anstellen und so nachdenken, ja, wie war denn das eigentlich bei der Scheidung damals von Meyers oder Müllers, so heißt jetzt hier keiner, das ist gut so, ne? War das eigentlich in Ordnung? Oder nicht? Oder gar vielleicht mit dem Hintergedanken, es wäre vielleicht mal interessant zu wissen, gibt es da eigentlich eine Möglichkeit, so nur für den Notfall, wie ich rauskomme aus meiner Ehe? Nur so aus Interesse natürlich? Nein, wir wollen den Text mit einem, ja, mit einer anderen Haltung daran gehen. Wir wollen ihn in seiner ganzen Stoßrichtung wahrnehmen und wollen auch schauen, was sagt Jesus eigentlich zu Ehe insgesamt? Denn es geht ja nicht nur um diese Spezialfrage, Ehescheidung, sondern auch um Ehe insgesamt. Darüber wird hier ganz viel deutlich. Ein erster Punkt, die Einzigartigkeit der Ehe. Die Einzigartigkeit der Ehe. Als Jesus hier gefragt wird, geht er ja ziemlich schnell sehr weit zurück. Er bezieht sich sehr schnell dann auf die Schöpfungsordnung, auf das, was ganz am Anfang der Bibel geschrieben steht. Darauf, was sich Gott eigentlich gedacht hat, als er die Ehe erdachte. Vers 6 und 7 und 8 lesen wir das. Da sagt er dann, von Beginn der Schöpfung an hat Gott sie geschaffen als Mann und Frau. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen, das ist ein Zitat aus 1. Mose, und wird an seiner Frau hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Hier wird das Besondere deutlich an der Ehe. Das, was sie einzigartig macht, was sie unterscheidet von anderen Formen der Gemeinschaft. Jesus sagt, hier in der Ehe gibt es eine einzigartige Gemeinschaft, es gibt eine einzigartige Verbundenheit, es gibt eine einzigartige Intimität. Aus zwei wird eins. Aus zwei wird eins. Und weil das so ist, gibt es auch eine neue Loyalität. Das macht er ja auch deutlich, wenn also zwei Menschen heiraten, dann müssen sie, ja, dann brechen sie auch ein Stück weit die Verbindung ab zu ihrer Herkunftsfamilie, zu ihren Eltern. Das müssen sie ein Stück weit kappen, damit diese neue Beziehung überhaupt gelingen kann, damit eine neue Bindung, eine neue Familie entstehen kann. Eben eine enge Gemeinschaft, höchstmögliche Verbundenheit und Intimität. Aus zwei wird eins. Also die Bibel sagt hier, dass diese Beziehung zwischen den Ehepartnern, dass sie enger ist als jede andere Beziehung, die es sonst so gibt, jede andere Bindung, die es sonst so gibt. Sie ist sogar enger, das wird hier ja auch deutlich. Sie ist sogar enger als die, ja, unbestrittenermaßen sehr enge Bindung zwischen Eltern und Kindern. Jeder, der Kinder hat, ne, der weiß, wie eng die Bindung da ist, und der weiß auch, was es für ein bewegender Moment ist, wenn das eigene Kind geboren wird. Das ist was ganz Besonderes, vergisst man nicht. Wird das eigene Kind geboren und auf einmal ist es da, ein neues Geschöpf, ein kleiner Mensch, zwar winzig klein, aber doch eben ein ganzer, vollständiger Mensch. Und dann bekommst du vielleicht dieses neugeborene Kind auf den Arm gelegt und du schaust es dir an und du spürst gleich, ja, das gehört zu mir. Du spürst gleich ein Zugehörigkeitsgefühl, Verbundenheit, Liebe. Das ist sofort da, weil du weißt, das ist mein eigenes Fleisch und Blut. Mein Kind. Etwas ganz Besonderes. Und doch sagt uns die Bibel, dass die Beziehung zu deinem Ehepartner nochmal eine andere Qualität hat. Nochmal etwas anderes ist. Mit deinem Ehepartner bist du ein Fleisch. Enger verbunden geht es nicht. Dein Kind, von dem Moment an, wo es so klein ist und geboren wird, dann wird es größer werden. Es wird selbstständiger werden, es wird wachsen und reifen und es wird sich irgendwann auch von dir abnabeln. Die Beziehung wird wieder lockerer. Und das ist ja auch wichtig, das muss so sein. Aber die Verbindung zum Ehepartner, die soll bestehen bleiben. Also darin besteht diese Einzigartigkeit der Ehe, in dieser tiefen Verbundenheit. Aus zwei wird eins. Und dann gibt es eben noch etwas Zweites, worin auch noch die Einzigartigkeit der Ehe besteht. Die Ehe hat eine einzigartige Gründung, die in Gott selbst begründet liegt. Ein einzigartiges Fundament. Jesus sagt es auch, Vers 9, was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Was nun Gott zusammengefügt hat. Also wir empfinden das ja normalerweise so, dass wir uns zur Ehe entschließen. Man trifft den Entschluss und heiratet. Und manchmal denkt man auch vielleicht, dass die ein oder andere Eheschließung nicht so die beste Idee vielleicht war. Mag es geben, ne? Und doch ist es eben auch wahr, was Jesus hier zum Ausdruck bringt, diese andere Seite, dass jede Ehe auch von Gott, von und vor Gott geschlossen ist. Er ist ja der Stifter der Ehe. Es war seine Idee. Er hat es gesagt am Anfang. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Also ist Ehe mehr als eine menschliche Vereinbarung, mehr als ein privater Entschluss, mehr als nur irgendeine Form des Zusammenlebens. Die Einzigartigkeit der Ehe besteht eben auch darin, begründet in ihrer besonderen Gründung vor Gott selbst. Und zwar unabhängig davon, ob man jetzt zur Eheschließung vielleicht einen Gottesdienst hatte oder auch nicht. Das ist etwas Einzigartiges. Und ich glaube, das Erste, was wir hier mitnehmen können aus diesem Text, das ist einfach ganz einfach. Wenn du verheiratet bist, viele von uns sind es ja, wenn wir verheiratet sind, dann haben wir Grund, dankbar zu sein für unsere Ehe, für den Ehepartner, der uns an die Seite gestellt ist. Das ist etwas Besonderes. Das ist etwas Wertvolles. Das ist etwas Wichtiges. Es ist eine einzigartige Beziehung, in der wir da leben. Und es ist ja auch etwas, was man schnell vergessen kann über den Alltag. Es ist immer viel zu tun. Man muss sich um so viele Dinge kümmern und es ist voll und man hat vielleicht auch manchmal Probleme oder Schwierigkeiten. Na klar, da ist es wichtig, die Dankbarkeit für die eigene Ehe nicht zu vergessen. Und ich glaube auch, dass es eine gute Form auch der Vorsorge ist, dankbar zu sein für die eigene Ehe, für den Ehepartner, der einem an die Seite gestellt ist. In jedem Fall ist es sicherlich besser, als ständig zu denken, ach, wäre mein Ehepartner vielleicht nur so und so. Jedenfalls ein bisschen anders. Oder würde er oder sie sich doch mal in so einer Situation nicht so verhalten, sondern so verhalten. Die Ehe ist eine Gabe des Schöpfers und wir sollten auch dankbar sein für dieses Geschenk. Vielleicht an dieser Stelle auch noch mal ein kurzes Wort an oder für alle diejenigen, die nicht verheiratet sind oder noch nicht verheiratet sind oder nicht mehr verheiratet sind. Ist auch wichtig zu erwähnen, trotz der Einzigartigkeit der Ehe ist auch ja das Single-Dasein oder das Ledig-Sein oder wie wir das bezeichnen wollen, trotzdem ist das auch eine Berufung Gottes, die auch ihre Vorzüge hat. Und jeder von uns ist ja auch zumindest einen gewissen Teil seines Lebens in diesen Stand gerufen, denn niemand kommt verheiratet auf die Welt, ne? Also Paulus schreibt in 1. Korinther 7 auch genau darüber, über diese Vorzüge, die es hat, auch nicht verheiratet zu sein, ledig zu sein. Und er macht deutlich auch, dieser Stand hat bestimmte Chancen, die du nutzen kannst, die du auch jetzt nutzen kannst, selbst wenn du vielleicht später einmal heiraten willst und wirst vielleicht. Auch das ist eine Berufung Gottes. Auch das sollten wir nicht unterschätzen. Zurück zu unserem Hauptthema und da den zweiten Punkt. Wir denken jetzt mal nach über den Wert der Ehe. Das war eben die Einzigartigkeit der Ehe. Jetzt der Wert der Ehe, dieser besondere Wert. Er zeigt sich darin, dass prinzipiell die Ehe unauflösbar ist. Sie zeigt sich darin, der Wert der Ehe zeigt sich darin, dass die Ehe prinzipiell unauflösbar ist. Jesus macht es ganz deutlich, dass Scheidung nicht Gott gewollt ist. was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und er begründet die Unauflösbarkeit der Ehe mit der Schöpfungsordnung. Hatten wir schon ein paar Mal zitiert. Sie werden ein Fleisch sein. Etwas, was eins geworden ist, was miteinander verschmolzen ist, das lässt sich nicht mehr ohne weiteres wieder trennen, wieder auseinander dividieren. Entsprechend ist die Ehe diese lebenslange Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau. So ist das gedacht. Und diese prinzipielle Unauflösbarkeit, das zeigt den großen Wert der Ehe. Nun gab es dann später, und die Pharisäer, die sprechen Jesus ja darauf an, es gab dann später diese Regelung bei Mose, die Scheidung eben regelte. 5. Mose 24, das wird hier ja auch angesprochen, da heißt es, wenn jemand eine Frau zur Ehe nimmt und sie nicht Gnade findet vor seinen Augen, weil er etwas Schändliches an ihr gefunden hat und er einen Scheidebrief schreibt und ihr in die Hand gibt und sie aus seinem Hause entlässt. So steht es bei Mose im 5. Buch. Das ist gewissermaßen als eine Notordnung zu verstehen, die den Fall, den Gott eigentlich nicht möchte, der möglichst nicht eintreten soll, die diesen Fall aber trotzdem regelt, damit eben kein größerer Schaden entsteht. In der damaligen Zeit vor allen Dingen für die Frau. Das soll diese Notordnung verhindern. Also dieses Anliegen von 5. Moses einerseits, wenn es dann schon zur Scheidung kommt, dann bitte soll es ordentlich laufen. Ja, dann soll es ordentlich laufen. Und dann soll die Frau geschützt werden durch den Scheidebrief. Und Jesus erklärt ja auch dementsprechend dazu, um eurer Herzenshärte willen hat Mose euch dieses Gebot geschrieben. Aber von Beginn der Schöpfung an hat Gott sie geschaffen als Mann und Frau. Also Jesus sagt hier, jetzt mal so formuliert mit meinen Worten gesagt, liebe Leute, wenn es schon so weit kommt zur Scheidung, was Gott nicht gewollt hat, er hat eigentlich eine andere Absicht, dann soll es ordentlich laufen. Aber bitte, bitte greift nicht leichtfertig dazu, nicht vorschnell zu dieser Scheidungsregel. Begreift doch, bedenkt doch den Wert der Ehe. Na, das ist nämlich dann das zweite Anliegen auch von 5. Mose eigentlich und von Jesus erst recht, die Scheidung zu begrenzen, das möglichst einzudämmen, das zu verhindern, wo es geht, wo es möglich ist. Deswegen ist hier ja auch eine Voraussetzung angesprochen. 5. Mose, was zitiert wird. Weil er etwas Schändliches an ihr gefunden hat. Es geht natürlich auch umgekehrt. Also umgekehrt aus Sicht der Frau für den Mann. Ne, weil sie etwas Schändliches an ihm gefunden hat. Mancher von euch hat das sicherlich schon gehört, dass unter diesem Schändlichen, das Scheidung rechtfertigte, zur Zeit von Jesu, ja, man alles Mögliche verstand. Man hat das sehr weitgehend interpretiert. Das ging bis dahin, dass manche Kreise sagten, ja, etwas Schändliches, das sei schon, wenn die Frau mal das Mittagessen angebrannt hat, ne, dann hätte der Mann, ja, so wurde wirklich argumentiert, dann hätte der Mann einen vernünftigen Grund, jetzt seine Frau vor die Tür zu setzen, ne. Ursprünglich ist es so natürlich nicht gemeint. Es geht, und das macht ja Jesus hier auch deutlich, um wirklich schwerwiegende Verfehlung. Es geht vor allen Dingen um Ehebruch. Es geht um eheliche Untreue. Jesus selbst stellt das auch klar. In der Parallelstelle, nämlich bei Matthäus, der überliefert da noch einen Satz mehr, da sagt Jesus dann ausdrücklich, ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Ehebruchs, und heiratet eine andere, der bricht die Ehe. Das ist etwas Schändliches. Nicht das Essen anbrennen lassen, zum Beispiel. Ne? Und der Apostel Paulus, er fügt dann in einem seiner Briefe, in 1. Korinther 7, noch einen weiteren legitimen Scheidungsgrund hinzu. Dann nämlich, wenn der ungläubige Ehepartner, das gibt es ja, wenn er auf die Trennung, auf die Scheidung besteht. Und dann kann man natürlich jetzt diskutieren, was gibt es vielleicht noch für schwerwiegende Vergehen, die eine Scheidung rechtfertigen. Nun, das ist ein komplexes Thema, hat auch ganz viel seelsorgerliche Implikation. Das will ich jetzt hier nicht vertiefen, das führt uns nicht wirklich weiter. Was wir festhalten können, das ist das eine, dass Gott keine Scheidung will, es ist nicht sein Wille. Und wenn es dann schon nicht anders geht, dann soll es ordentlich ablaufen. Deswegen macht Jesus in Vers 11 und 12 am Schluss nochmal deutlich, das ist dann so im Zwiegespräch mit den Jüngern, die fragen ihn nochmal nach, weil seine Lehre ja sie so erstaunt, fragen sie nochmal nach und dann macht er deutlich, dass eben der Umgang mit der Ehe wirklich nicht leichtfertig sein soll. Das sollten wir bedenken, den Wert der Ehe, auch den Wert unserer vielleicht problembeladenen Ehe. Sollten wir bedenken. Er sagt dann nämlich zu seinen Jüngern, wer sich scheidet von seiner Frau, das ist jetzt Vers 11 und Vers 12, und heiratet eine andere, der bricht ihr gegenüber der Ehe, die Ehe. Und wenn sich eine Frau scheidet von ihrem Mann und heiratet einen anderen, bricht sie ihre Ehe. Bedenke den Wert der Ehe. Gib sie nicht leichtfertig auf. Mach dir nicht den laxen Umgang der Welt mit Ehe und Beziehung zu eigen. Wir leben ja in einer Zeit, in der Scheidung völlige Normalität ist und in der wechselnde Partnerschaften an der Tagesordnung sind. Lassen wir uns da ja nicht auch in so ein Verhalten mit reinziehen. Machen wir uns das nicht zu eigen. Und wir sollten auch bedenken, dass jede Scheidung, so verständlich sie sein mag, oder wenn sie auch biblisch legitim sein mag, dass jede Scheidung doch immer auch eine Tragödie ist. Sie ist nicht der Weg zur Befreiung, nicht der Weg zu uns selbst oder zur Selbstverwirklichung, wie uns das manchmal eingeredet wird, in Film und Fernsehen oder säkularen Ratgebern. Nein, jede Scheidung hinterlässt auch Verletzungen. Das ist so. Wie bei so zusammengeklebten Papieren, die kannst du auch nicht auseinanderreißen einfach so. Da bleibt ein Schaden und so viel Mühe du dir auch geben magst. Es kommt zu Schäden. Gehen wir da also nicht fahrlässig um mit unseren Ehen, sondern sorgsam und kümmern wir uns um sie. In der Nachbarschaft meines Elternhauses, so 3 oder 4 Häuser weiter, da lebte eine Familie, die hatten 2 Autos. Soweit so normal. Aber das Besondere war, dass das eine Auto dieser Familie ein ganz wertvoller Oldtimer war. Also so ein richtig seltenes Auto. Ich habe jetzt keine Ahnung, was das für eins war. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Aber das war schon ein wirklich seltenes und wertvolles Stück. Und der Mann, der war so ein richtiger Oldtimer-Freak. Der hat sich da richtig rein investiert in dieses Gefährt. Der hat das gepflegt, der hat das repariert, der hat das gewartet, der hat es gesäubert und vieles, vieles mehr, was man eben mit so einem Schmuckstück dann macht. Mit einem Ziel, dass es lange hält und dass er lange daran Freude hat. Und ab und zu, wenn es dann ein besonders schöner Tag war, also Sonnenschein vielleicht, auf jeden Fall aber trocken, dann ist er mal so ein paar Kilometer mit diesem Fahrzeug gefahren. Natürlich nicht zur Arbeit, auch nicht einfach in den Baumarkt, um irgendwie den Kofferraum vollzuladen, sondern einfach so zum Spaß, um dieses besondere Fahrgefühl zu genießen. Naja, dann gab es da noch das andere Auto dieser Familie. Da habe ich keine besondere Erinnerung mehr dran, weil es ein ganz normales Durchschnittsauto war. So ein Wagen, wie ihn viele Leute haben. Dieses Auto bekam keine besondere Pflege. Es hat auch nicht sehr häufig die Waschanlage von innen gesehen und repariert wurde es auch nur, wenn es halt unbedingt sein musste. Dafür aber musste es täglich ran. Nicht nur bei schönem Wetter, nein, auch bei Regen, auch bei Schnee, bei Glätte, im Winter. Es musste tagtäglich ran. Den Weg zur Arbeit, den Weg zum Einkaufen oder vollgepackt bis oben hin ab in den Urlaub. Ein richtiges Alltagsauto halt. Und als es eines Tages dann hinüber war, da haben sie es verschrottet, und hat kurzerhand ein neues angeschafft. Liebe Geschwister, wie gehen wir eigentlich mit unseren Ehen um? Behandeln wir unsere Ehe eher wie so einen wertvollen Oldtimer, der gepflegt und der gehegt werden will, damit er lange, möglichst ewig hält, damit er in Schuss bleibt, fahrtüchtig bleibt? Oder gehen wir mit unserer Ehe eher um wie so mit so einem alten Gebrauchtwagen, so einem Alltagsauto? Kaum Pflege, so wenig Instandhaltung wie möglich, soll ja nicht so teuer werden. Dafür aber verlangen wir ihm tagtäglich alles ab. Bedenken wir doch den Wert der Ehe. Bedenken wir doch, dass es eine einzigartige Beziehung ist. Sie soll nicht einfach irgendwie ja verbraucht werden. Und wenn sie dann nicht mehr funktioniert, naja, dann gucken wir uns halt nach was Neuem um. Nein, die Ehe soll gepflegt und gehegt werden, damit sie Bestand hat und uns auch noch in vielen Jahren Freude bereitet. Vielleicht denkst du jetzt, ja, das ist ein gutes Vorhaben, ein guter Ansatz. Wenn ich nur früher mal damit angefangen hätte, wäre gut gewesen. Aber jetzt? Jetzt ist es zu spät. Jetzt ist da nichts mehr zu machen. Meine Ehe ist im Bilde gesprochen schon vollkommen verrostet. Ist schon völlig vergammelt alles. Alles voller lauter faulen Stellen. Da lohnt es sich jetzt nicht mehr, noch so viel Mühe zu investieren. Ich glaube, so sollten wir das nicht sehen. Wenn wir uns so einen Oldtimer-Fan da, so einen Autoliebhaber vor Augen halten, was würde er tun? Ich glaube, er würde alles versuchen, um auch einen heruntergekommenen Oldtimer wieder zurechtzumachen, oder? Wochenende für Wochenende, viele Stunden würde er damit zubringen, aus diesem verrosteten Ding wieder ein wertvolles Stück zu machen. Auch unsere Ehe, auch wenn sie schon angerostet sein sollte, auch sie ist es wert, dass wir uns darum kümmern, dass wir sie hegen und pflegen, dass sie wieder in Ordnung kommt. Und da ist auch noch was zu machen. Bekommt also deine Ehe die Aufmerksamkeit, die sie verdient hätte? Oder läuft das so mit, einfach so am Rande des Alltags irgendwo? Nimmst du dir ganz praktisch Zeit für deinen Ehepartner? Oder sind alle anderen Dinge wichtiger? Wie viel Zuwendung bekommt deine Ehe? Vergessen wir den Wert der Ehe nicht, den Wert unserer Ehe. Gehen wir da nicht leichtfertig mit dieser besonderen Gabe Gottes um. Die Ehe, sie will wie so ein wertvoller Oldtimer gehegt und gepflegt werden. Ein dritter Gedanke dann noch zum Schluss, die Not in der Ehe. Die Not in der Ehe, so habe ich das genannt. Es liegt ja auf der Hand, dass eine Ehe, die Bestand hat, ist, dass das keine Selbstverständlichkeit ist. Das wissen wir. Und dass man über Themen wie Scheidung reden muss, damals schon, heute genauso, das sagt ja etwas aus. Also obwohl jedes Ehepaar wahrscheinlich mit besten Absichten in die Ehe startet, so ist das Ganze kein Selbstläufer. Alles das sind untrügliche Anzeichen für diese Not der Ehe oder diese Not in der Ehe. Auch die Scheidungsregelung bei Mose gibt es ja genau aus diesem Grund. Jesus sagt es deutlich: Um eures Herzens Härte willen hat er euch dieses Gebot geschrieben. Hartherzigkeit ist der Grund für diese Scheidungsregelung. Und ich behaupte, das ist der Grund für diese Scheidungsregelung, und Hartherzigkeit ist auch der Grund für jedes Eheproblem letztendlich. Und ich behaupte, lehne ich mich ein bisschen aus dem Fenster oder vielleicht eigentlich auch nicht, dass es in jeder Ehe, auch in den glücklichsten Ehen, gelegentlich mal Probleme gibt. Warum? Wegen unserer Hartherzigkeit. Wegen unserer Selbstbezogenheit. Da ist die Ehe nämlich ein wunderbares Instrument, um die Verfasstheit unseres Herzens, so wie es wirklich ist, um das ans Licht zu bringen. Ist die Ehe ein ganz wunderbares Instrument. Also ich kann nur sagen, wenn du meinst, du hast alle deine schlechten Angewohnheiten im Griff und du beherrschst das. Und wenn du denkst, dass du Gottes Anforderungen an einen christlichen Lebensstil doch sehr gut hinkriegst. Und wenn du glaubst, diszipliniert deine Worte und Handlungen unter Kontrolle zu haben. Wenn du dieser Ansicht bist, dass du eigentlich ein ziemlich guter, ja fast schon vollkommener Christ bist, dann kann ich nur sagen, dann heirate mal. Dann heirate mal und dann wirst du sehen, garantiert, dass das doch nicht so ist. Dass das bei weitem noch nicht so ist. Und du wirst erkennen, da gibt es immer mal wieder so Momente, da wirst du sehen, wie viel Egoismus auch noch in deinem Herzen steckt. Wie viel Selbstbezogenheit auch noch bei dir vorhanden ist. Dass es da immer noch unüberlegte Worte gibt. Oder gedankenlose Handlung. Oder einfach nur Lieblosigkeit. Es gibt nur weniges, was unser sündiges Herz ja klarer offenbart, was unsere Erlösungsbedürftigkeit klarer zum Vorschein bringt, als so eine Ehe. Eheprobleme, gewissermaßen, offenbaren sie unser Herz. Insofern trifft es der Titel eines christlichen Eheratgebers schon sehr gut. Der heißt, wenn Sünder sich das Ja-Wort geben. Wenn Sünder sich das Ja-Wort geben. Zugegebenermaßen, das klingt nicht ganz so romantisch wie die Rede von Prinzessin und Traumprinz, aber ich glaube, es ist ein bisschen näher doch an der Realität dran. Denn die Ehe ist immer die Gemeinschaft auch von zwei Sündern. Es ist immer die Verbindung von zwei Menschen, die nichts deutlicher brauchen, nichts mehr brauchen als Vergebung und Erlösung durch Jesus Christus. Das muss uns bewusst sein, das muss uns klar sein. Die Ehe ist eine solche Gemeinschaft von erlösungsbedürftigen Menschen. Das ist der Grund für manches Problem. Das ist die Ursache eigentlich jedes Problems. Aber darin besteht auch die Hoffnung. Darin besteht auch die Hoffnung, Hoffnung für die Not, Hoffnung für die Probleme in der Ehe. Weil hier das Evangelium jetzt ins Spiel kommen kann. Wie gut, dass Jesus Christus uns erlöst hat. Wie gut, dass unser Herr uns frei macht von dem alten Lebensstil, der sich nur um uns selbst dreht. Wie gut, dass Jesus uns befreien kann von unserem Egoismus, von unserer Selbstbezogenheit, von unserer Nörgelei vielleicht, wenn das unser Problem ist. Wie gut, dass Jesus den Heiligen Geist in unser Herz gibt, der unser Herz verändert. Denn wer sich durch Jesus Christus mit Gott versöhnt weiß, der kann auch versöhnt mit seinem Nächsten und in diesem Fall auch mit seinem Ehepartner leben. Ein Ausleger bemerkt treffend zu dieser Stelle, die Qualität zwischenmenschlicher Beziehung, Liebe, Treue, Achtung, Dienst, ist konkreter Ausdruck eines versöhnten Lebens mit Gott. Qualität zwischenmenschlicher Beziehung ist konkreter Ausdruck eines versöhnten Lebens mit Gott. Das ist natürlich kein Automatismus, ganz sicher nicht. Aber wer darum weiß, wie nötig er Vergebung hat und wer darum weiß, wie wertvoll es ist, dass Jesus Christus ihm vergeben hat, und als Christen haben wir das ja erlebt. Das ist doch unsere Erfahrung, die uns miteinander verbindet. Jesus Christus hat unsere Schuld vergeben. Wer darum weiß, der kann viel eher auch vergebungsbereit gegenüber dem Nächsten sein. Der kann das weitergeben, was er selbst empfangen hat. Und in diesem Sinne ist Gottes Vergebung, die wir erlebt haben, in diesem Sinne ist Gottes Vergebung ja wie so ein Katalysator, wie so ein Wirkverstärker für eine gesunde Ehe. Für eine gesunde Ehe nämlich, in der Vergebung gelebt wird. In der Vergebung gelebt wird. Das kannst du doch viel eher leben, der du Gottes Vergebung erlebt hast, als jemand, der das gar nicht kennt. Jesus erzählt einmal so ein Gleichnis, das nennt sich das Gleichnis vom Schalksknecht. Es geht ja um diesen Mann, der vom König eine riesige Summe Schulden einfach erlassen bekommt. Und er ist ganz froh und glücklich und dankt ihm und geht dann raus und dann trifft er auf seinen Bruder und der schuldet eben irgendwie so einen Cent oder zwei, eine ganz kleine Summe, und er lässt ihn ins Gefängnis stecken. Er vergibt ihm diese Schuld nicht. Und dann spricht am Schluss der Herr zu diesem Knecht: Du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Matthäus 18. Es erinnert uns daran, dass Vergebungsbereitschaft angesagt ist, weil wir Gottes Vergebung doch auch erlebt haben. Weil wir doch wissen, dass wir von Gottes Vergebung leben. Und es gibt wahrscheinlich kaum etwas, was wichtiger ist in einer engen Beziehung wie der Ehe, als Vergebungsbereitschaft. Denn in einer Ehe, in einer so engen Bindung, wird man ja zwangsläufig schuldig aneinander. In dieser engen Bindung, da kann ich meine Fehler nicht verbergen. Im Gegenteil, der andere muss sie sogar noch ausbaden. Hier kommen meine Schwachstellen und meine schlechten Seiten ans Licht. Und umgekehrt die meines Ehepartners genauso. Was es hier braucht, ist Vergebungsbereitschaft. Der Not in der Ehe, Probleme und Schwierigkeiten, sie sind unumgänglich in dieser Gemeinschaft. Sollen wir als Christen so begegnen? Mit Vergebungsbereitschaft, mit einer Haltung, die im Evangelium von Jesus Christus gegründet ist. Mit diesem Bewusstsein, ich lebe aus der Vergebung Gottes. Ich lebe davon, dass Gott mir durch Jesus Christus meine ganze Schuld vergeben hat und sie mir immer wieder vergibt. Und so wie ich immer wieder diese Vergebung brauche, so braucht sie auch mein Ehepartner. So brauchen wir das auch in unserem Miteinander, damit es gelingt, damit das bestehen bleibt. Es ist ein herausforderndes Thema, worüber wir so nachgedacht haben, was Jesus hier sagt, zum Eheleben. Ich will uns noch mal kurz daran erinnern. Jesus hat uns vor Augen geführt, diese Einzigartigkeit der Ehe. Lasst uns daran immer wieder uns auch erinnern. Das ist etwas Einzigartiges, die Ehe. Es ist etwas Besonderes. Das ist nicht einfach nur irgendeine Form des menschlichen Zusammenlebens. Es hat eine einzigartige Intimität und eine einzigartige Gründung von Gott selbst gestiftet. Einzigartigkeit der Ehe. Und dann hat uns Jesus diesen Wert der Ehe auch deutlich gemacht, der darin begründet liegt, dass sie prinzipiell unauflösbar ist. Sie ist auf Beständigkeit angelegt. Und da stellt sich doch die Frage, wie gehe ich eigentlich um mit der Ehe, in der ich lebe? Pflege ich sie wie so einen wertvollen Oldtimer, wo ich alles daran setze, dass der ewig weiterfährt? Oder fahre ich meine Ehe so gewissermaßen auf Verschleiß? Und wenn sie hinüber ist, naja, dann ist es halt so. Und dann haben wir auch über diese Not in der Ehe nachgedacht. Damit Eheleben gelingt, da braucht es einen vom Evangelium geprägten Umgang. Vergebungsbereitschaft, Versöhnungsbereitschaft. Wie gut ist es da, dass Jesus Christus uns die viel größere Schuld vergeben hat und dass wir darum auch in unserem Miteinander, unserem Partner gegenüber, das auch leben können. Amen.